Ich habe mich ein bisschen schwer getan bei dem Thema. Vielleicht wäre es euch ein bisschen leichter gefallen, aber mir fehlen erstmal so die richtigen Gedanken dazu. Und was kann man denn überhaupt über dieses vierte Gebot so sagen? Ich meine, das ist eigentlich klar und eindeutig für damals, für heute. Aber ich bin gespannt, vielleicht hat es uns ja doch was zu sagen. Aber mich hat also schon gerade eingangs da dieser Satz aufgerüttelt. Was hat Gott sich denn bei dem Gebot, oder ich kann das ja mal ergänzen, bei den Geboten gedacht? Warum hat Gott diese Gebote einfach gegeben? Und ich frage mich einfach, warum gibt es kein Gebot, du darfst nicht lügen? Gibt's nicht, oder? Habe ich das überlesen? Ich glaube nicht. Weil am Mittwochabend hatten wir ja nur ein bisschen diese Diskussion gehabt, dass der David da auch mal gelogen hat. Also da gibt es mehrere Beispiele in der Bibel, dass auch wer gelogen hat. Und Gott hat nicht einfach gesagt, so jetzt Gebot übertreten und jetzt kommt meine Strafe. Nee. Ja, und ich bin gestolpert über Sprüche 6, Vers 23, wo es steht, denn das Gebot ist eine Leuchte. Eigentlich sind ja Gebote, wir denken da immer mehr an Verbote, Dinge, die wir nicht übertreten dürfen, so ähnlich wie wenn es dann einmal blitzt bei 65 oder auch schneller ertappt. Und das heißt weiter in diesem Vers 23 in Sprüche 6, und die Belehrung ein Licht und die Zurechtweisung der Zucht sind der Weg des Lebens. Also ich denke mal, Gott hat sich wirklich gedacht, dass diese Gebote zu unserem Segen sein sollen und nicht, ja, dass sie uns auch zur Freude sein sollen. Zur Freude, wenn wir mit Gott gehen, und aber auch zur Freude, wenn wir mit Menschen in Frieden zusammenleben. Gut, das war jetzt im Alten Testament, aber Römer 7, Vers 12 macht auch so eine Aussage. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Also Gebote sind gut. Die sind uns auch zur Freude gegeben. Diese beiden Aussagen, die zeigen also einfach deutlich, dass Gott uns das Gesetz nicht gegeben hat, um uns jetzt zu gängeln, um uns bei Übertretungen zu bestrafen, sondern um uns nahe A, bei sich zu halten. Ich denke mal da so in erster Linie an die ersten vier Gebote. Und um uns auch im gegenseitigen Respekt als Menschen untereinander in Frieden leben zu lassen. Gebot Nummer 5 bis 10. Manche sagen ja auch, das waren die beiden des Gesetzes Tafeln. Die erste Tafel sind die ersten vier Gebote, die uns das Verhältnis zu Gott schildern. Und die zweite Tafel wäre dann die Gebote 5 bis 10, die uns Menschen untereinander ein gutes Beispiel geben und eine gute Richtschnur geben, wie wir miteinander leben sollen. Ich möchte also vorab nochmal einfach auf diese Situation eingehen, wo Gott diese Gebote gab. 2. Mose 10, Vers 9, hieß es, da sprach Mose, mit unseren Jungen, mit unseren Alten wollen wir ziehen, mit unseren Söhnen, mit unseren Töchtern, mit unserem Kleinvieh, mit unseren Rindern wollen wir ziehen, denn wir haben ein Fest dem Herrn zu feiern. Das war vor dem Auszug aus Ägypten, wo Mose vor dem Pharao sagen musste, lass uns ziehen, lass uns gehen. Und der Pharao, der sagte, ja, dann könnte vielleicht nur die Männer gehen. Nein, alle. Mit Mann und Maus. Und warum? Um unserem Herrn ein Fest zu feiern. Wir wollen aus diesem Land Ägypten heraus, wir wollen für Gott da sein, wir wollen mit unserem Gott feiern. Das war das Ansinnen Gottes und das Ansinnen des Volkes. Ja, und jetzt waren sie in der Wüste. Sie waren also erfolgreich durch das Rote Meer gezogen. Sie haben sehr, sehr viel erfahren mit Gott, bevor ihnen diese Gebote jetzt gegeben wurden. Gott hatte durch Mose immer gesprochen. Also eigentlich war Mose immer der Vermittler. Mose und Aaron, eigentlich beide, waren der Vermittler von den Worten Gottes, die dann weitergegeben wurden. Gott hat eigentlich niemals direkt zu dem Volke gesprochen. Das hat mich schon auch irritiert. Warum war das so? Warum musste es da immer einen Mittler geben? Und Gott hatte dann durch Mose gesprochen: Wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören wirst und tun, was recht ist in seinen Augen und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Gebote, so werde ich keine Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Das hatten sie erfahren. Sie hatten erfahren in der Wüste, dass sie wirklich immer wieder am Rande dessen waren, wo sie daran dachten, werden wir doch mal nicht ausgezogen, weil einmal war das Wasser bitter, was sie trinken. Da waren sie ja endlich an einen Ort gekommen, wo es Wasser gab in der Wüste, und dann war das Wasser ungenießbar. Aber sie hatten erfahren, dass Gott dieses Wasser süß machen konnte, dass es dann auf einmal trinkbar war. Dann hatten sie von Gott Brot aus dem Himmel bekommen, das Manna. Jeden Morgen lag es da auf der Fläche der Wüste. Sie haben jeden Morgen gesehen, Gott sorgt für uns, Gott gibt uns was zu essen, auch hier in der Wüste, wo es eigentlich nichts gibt. Sie hatten sogar erfahren, dass Gott aus einem Felsen Wasser hervorsprudeln lassen konnte, mitten in der Wüste, um sein Volk zu tränken. Und dann hatten sie auch einen Sieg über ihre Feinde erlangt, Amalek. Auch das war eigentlich nur mit dem Zutun Gottes möglich gewesen, wo Mose auf dem Berg war und Mose und Hur und ja, und der Mose hat den Stab Gottes in der Hand gehabt, und solange er ihn erhoben hat, hatten sie Sieg, und wenn er gesunken war, waren sie ihrer Feinde Beute. Aber er hatte mit seinen beiden Helfern an der Hand den Sieg Gottes errungen. Und dann waren sie jetzt 3 Monate halt unterwegs gewesen durch diese Wüste, hatten also sehr, sehr viel bis dahin erfahren. Sie waren durch die Wüste Schur gegangen und jetzt waren sie an dem Berge Sinai, also auch in der Wüste Sinai, angekommen. Und Mose stieg auf den Berg zu Gott. Da lesen wir in 2. Mose 19, Vers 5. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Daraufhin, Vers 7 und 8 noch, daraufhin ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen, legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Also Gott hatte immer mit Mose kommuniziert. Mose war derjenige, der das überbrachte, der Gott wiederum die Antwort des Volkes überbrachte. Und jetzt war dieser Zeitpunkt gekommen, wo Gott zu dem ganzen Volke sprach. 2. Mose 19, Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich werde zu dir kommen im Dunkel des Gewölks, damit das Volk höre, wenn ich mit dir rede, und dir glaube ewiglich. Und Mose tat des Herrn Worte dem Volke kund. Und dann stellte sich dieses Volk rings um diesen Berg Sinai auf. Sie durften also nicht näher diesem Berg nahen. Und diese Situation, die stelle ich mir sowas von beängstigend vor, als sie dann da standen. Und wir lesen in 2. Mose 19, Vers 18, und der ganze Berg Sinai rauchte. Darum, dass der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte sehr. Stellen wir uns diese Situation mal vor. Können wir uns das vorstellen? Wir stehen an einem Vulkan oder was, der ist hier direkt vor uns. Es regnet zwar keine Asche herunter, aber es fängt an, es kommt Glühendes runter, es kommt Rauch, es bebt die Erde. Angst pur, oder? Und dann noch Vers 19, und der Posaunenschall wurde fort und fort stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme im Donner. Und der Herr sprach zu ihm, gehe, steige hinab und du sollst heraufkommen, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zu dem Herrn hinaufzusteigen, dass er nicht in sie einbreche. Vers 24 war das. Also dieses Volk steht da zu Tode erschrocken vor dieser Erscheinung Gottes mit Gewalt, mit Urgewalten, die sich da vor ihnen auftan. Ein Beben, was sie selbst erschütterte. Und dann kommt das Wort des Gesetzes. Unter diesem Eindruck stelle ich mir das vor. Mann, wie war das? Ein so gewaltiger Gott, der im Feuer runterkommt, der rauchend ist, der einen Posaunenschall immer stärker werden lassen kann, einfach mitten in der Wüste. Und dann redete Gott, 25 Vers 1, alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. Was sind das für Worte? Gott stellt sich eigentlich erstmalig mit Worten dem Volke vor. Alles Volk hörte das. Unter dem Eindruck dieses gewaltigen Gottes, der sich da auf diesem Berge niederließ und des Donners, der sich da in den Worten ergoss, kommen diese Worte, ich bin der Herr, ich bin. Das erinnert uns daran, dass Gott dem Mose sagte, wenn der Pharao fragt, wer hat dich denn gesandt, dann sollst du sagen, ich bin der ich bin. Der ewig seiende Gott, ich bin. Als dieser stellt er sich dem Volke vor, als er das Gesetz gab. Ich bin derjenige, der dem alles zu Gebote steht. Nicht nur die Gewalten, die Urgewalten der Natur, sondern alles. Ich bin dein Gott. Was sind das für Worte? Dieser Ich Bin ist mein Gott. Nicht, dass ich Besitzanspruch an ihn hätte, aber er sagt zu mir, du bist mein. Das ist das Tröstliche dabei. Diese Worte nach dieser gewaltigen Erscheinung auf dem Berge. Und dann sagt er weiter, ich habe dich aus der Knechtschaft der Ägypter befreit. So wie er uns sagen könnte, ich habe euch erlöst durch das Blut meines Sohnes. Genau so stellt sich dieser Gott den Israeliten vor. Und ich habe dich aus dem Lande der Knechtschaft herausgeführt. Das waren die ersten Worte, bevor das Gesetz kam. Ich bin dein Gott. Ich war mit dir. Ich habe dich bis hierhin gebracht. Ich habe dich gerettet aus der Knechtschaft. Ich habe dich herausgeführt. Und das soll auch uns, denke ich mal, ermuntern und uns zeigen, der Gott, der uns das Gesetz gab und der auch in erster Linie den Israeliten das Gesetz gab, ist ein Gott, der sich den Einzelnen zeigt, der gewaltig und allmächtig ist, aber auch zutiefst fürsorglich für jeden Einzelnen besorgt. Dann gab er das Gesetz. Es folgten die einzelnen Gebote, die wir ja bis jetzt schon auch gehört haben, Gebote 1 bis 3, und wenden wir uns ein bisschen auch dem vierten Gebot dann noch zu, und ich lese uns mal die Stelle, die uns der David dazu aufgeschrieben hat. für die Predigt. 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und dein Vieh und auch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Schon verwunderlich, ne? Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Ja, Sabbat könnte man ja sagen, okay, das war für die Israeliten. Wir halten ja den Sabbat als Sabbattag. Nicht da, wo die Juden den halten, betrifft uns das denn überhaupt? Also im Judentum war ja der Sabbattag der Samstag und der begann dann am Freitagabend mit dem Untergang der Sonne und endete am Samstag mit dem Einbruch der Dunkelheit. Dann war der Sabbat zu Ende. Das ist auch noch sehr extrem heute in Jerusalem zu sehen, wenn man da in Jerusalem war und war in dem jüdischen Viertel, aber auch eigentlich nur in diesem Viertel dann, und die Sonne ging unter am Freitagabend, da war nichts mehr, gar nichts mehr, alle Geschäfte zu, kein Mensch mehr auf der Straße, nur die Touristen, man konnte nichts mehr kaufen, gar nichts mehr, kein Auto bewegte sich da in dem Viertel. Also es ist schon so, dass wir uns als Westler denken, ach, geht das überhaupt? Ist ja wie an dem autofreien Sonntag, nee, mehr noch, weil die Leute auch nichts getan haben. Die waren noch nicht zu sehen, die waren einfach in ihren Häusern. Und ja, das ist also immer noch sehr, sehr extrem auch dort. Und es war in der Christenheit dann tatsächlich die Frage, müssen wir denn den Sabbat auch als Sabbat halten? Wirklich? Oder ist der 7. Tag der Woche irgendwie auch, kann es auch ein anderer Wochentag sein, als jetzt einfach Freitag, Samstag? Aber ich denke mal, dass wir als Christen schon die Freiheit besitzen, dass wir diesen 7. Tag auch auf einen anderen Wochentag legen. Und ich denke, dass der Sonntag eigentlich auch ganz richtig gewählt wäre, weil wir auch in dem Neuen Testament finden, dass es ein besonderer Tag der Woche war. An diesem ersten Tag der Woche stand also Jesus zum Beispiel nach seiner Auferstehung im Kreise der Jünger und sagte ihnen, Friede euch, und war auch das nächste Mal an einem Sonntag da. Auch finden wir in der Apostelgeschichte, dass sich da die Christen an dem ersten Tag der Woche versammelten, auch um Brot zu brechen. Also es war einfach ein besonderer Tag, der als Ruhetag und als dem Herrn gehörenden Tag gefeiert wurde. Und dass dieser Ruhetag nicht nur den Juden gilt, sondern auch uns gilt, hat der Herr eigentlich im Neuen Testament auch mit gesagt, weil er zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 8 sagt, auch der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats zum Beispiel. Und auch der Apostel Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 16, so richte euch dann nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehen eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Also dieser Sabbat wird auch im Neuen Testament erwähnt und ist also auch für die Christen als Ruhetag, als dem Herrn gehörenden Ruhetag anzusehen. Ja, dieser Ruhetag hat ja wirklich seinen Ursprung in der Schöpfungsgeschichte, denn ja schon Gott ruhte an dem siebten Tage, und ich denke mir, dass Adam, der mit seiner Frau Eva dann den Garten Eden zu bebauen hatte und sich diese Schöpfung auch untertan musste, der hat gearbeitet. Also die beiden haben sicherlich richtig gearbeitet, denke ich mir. Zwei alleine und dann so einen riesen Garten. Also, und auch noch die Schöpfung sich untertan machen, das waren also schon sehr viele Aufgaben. Aber ich denke mal, die haben von Gott gelernt, der siebte Tag ist Ruhetag. Das machen wir jetzt auch so. Gott hat es uns das vorgegeben. Also Gott ruhte am siebten Tag seiner Schöpfungstätigkeit. Und ich stelle mir vor, dass Gott sicherlich nicht so erschöpft war, dass er dann nur noch schlafen konnte. Sondern Gott ja schläft natürlich nicht, aber er hat uns Menschen diesen Ruhetag vorgelebt und hat gesagt, so wie ich das gemacht habe, sollt ihr das tun. Auch der Mensch, der braucht eben seine Ruhezeiten, der braucht Zeit, um sich zu erholen, um Kräfte zu sammeln, sich zu entspannen, zu sammeln. Also Gott hat uns wirklich einen sehr guten Rhythmus für den Wechsel von Arbeit und Freizeit vorgegeben. Auch das ist jetzt in unserer heutigen Zeit, in unserer westlichen Welt, sehr in Frage gestellt. Man will natürlich möglichst viel Wirtschaftlichkeit und Profit haben. Man arbeitet eigentlich durch, vielleicht in wechselnden Schichten. Trotzdem ist das sehr gut, wenn wir dieses Gebot unseres Herrn beachten und uns diesen Tag nehmen zur Erholung unseres Körpers und unseres Geistes. Allerdings müssen wir uns eben auch davor hüten, dass wir aus dieser Erkenntnis ein Gesetz machen, dass wir sagen, also, ne, was dürfen wir denn alles an diesem Tag und was dürfen wir nicht? Das haben ja nun die hohen Priester und Schriftgelehrten durch diese zusätzlichen Gesetze, die sie dazu geschaffen haben, sehr ausgekostet und den Menschen sehr hohe Bürden aufgelegt, sodass man da tatsächlich den Fahrstuhl, glaube ich, nicht mehr bedienen konnte, indem man den Finger auf den Knopf drückte. Also das ist schon krass, was es da für Gesetze gibt, wenn bei den Juden, die an diesem Sabbat einzuhalten sind. Und dann gibt es halt die Polizei, die darauf achtet, ob das eben auch eingehalten wird. Also wir müssen uns wirklich vor Gesetzlichkeiten, Gesetzmäßigkeiten jetzt davor hüten, dass wir etwas aufstellen aus menschlicher Sicht, was Gott nicht in seinem Worte vorgegeben hat. Und im Blick auf diesen falschen Umgang mit dem Sabbat, Schabbat heißt ja Ruhe, also ne, Shabbat Shalom, Ruhe und Frieden euch, hat ja unser Herr einmal richtungsweisende Worte gesagt, weil er einfach in Matthäus 2, Vers 27 zu den, ich glaube, Pharisäern sprach, der Sabbat ward um des Menschen willen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also der Sabbat ist dem Menschen gegeben, damit er zu seinem Gunsten ist, zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Gesundheit beiträgt und zu seinem guten Verhältnis, dass man sich nicht überfordert. Dieser Tag ist sicherlich für jeden sehr willkommen, um sich von einem stressfreien Alltag zu erholen und seinen Hobbys nachzugehen. Aber Gott hat sich das schon anders vorgestellt, denn er sagte in Vers 8, der siebte Tag ist Schabbat für den Herrn, deinen Gott. Also ein Ruhetag, der uns an Gott erinnern soll. Und in Vers 11 heißt es dann auch, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Geheiligt wird dieser Tag nicht dadurch, dass wir die Füße nur hochlegen, sondern geheiligt wird der Tag dadurch, dass er von dem Herrn geheiligt wird. Was bedeutet das? Wenn wir uns sagen, es ist uns etwas heilig, dann bedeutet das so viel, dass es uns sehr, sehr viel wert ist. Es ist etwas Besonderes. Wir geben besonders Acht darauf. Es ist uns heilig. Das ist nichts Alltägliches. Es ist was ganz Besonderes. Und so ist dieser Tag auch zu sehen, als von Gott geheiligt. Nichts Selbstverständliches. Und uns als Christen ist ja eigentlich nur Gott und Jesus heilig. Also wir beschäftigen uns an diesem Tage mit Gott, mit seinem Sohn Jesus Christus und was er auf der Erde gewirkt hat. Ja, wie heilig ist uns diese Beziehung zu Jesus? Das soll uns daran erinnern und das stellt uns die Frage, was hat Gott sich bei dem Gebot gedacht? Wo besteht denn bei uns die Gefahr und wie können wir uns schützen? Ja, diese Frage können wir uns jeder für sich persönlich stellen. Gott hat sich dabei sicherlich gedacht, wenn die Beziehung zu mir stimmt, wie das in den ersten drei Geboten ja auch schon gesagt wurde. Das vierte Gebot erinnert uns daran, dass wir einen Ruhetag haben und uns dann mit ihm auch beschäftigen, dann ist das nicht nur zur Stärkung unseres Leibes, sondern auch zur Erbauung und zur Erstärkung unserer Seelen. Also unser Inneres soll auch gestärkt werden, dadurch, dass wir uns von Gott mit Gott beschäftigen und durch ihn neu ausgerichtet werden, neu beeinflusst werden, dass wir uns mit ihm ja wirklich beschäftigen. Lasst uns immer daran denken, denn allzu leicht schweifen da unsere Gedanken ab. Und ich meine, ein Ruhetag ist ja nicht nur ein Ruhetag, wenn wir nichts Körperliches arbeiten, sondern eigentlich ist ja unser Geist auch ständig beschäftigt. Nicht nur tagsüber, eigentlich immer ist unser Geist beschäftigt, auch nachts im Schlaf. Also unser Geist soll sich auch mit Gott beschäftigen. Und da müssen wir uns sicherlich dran erinnern, dass wir uns nicht so viel ablenken lassen und uns mit den alltäglichen Dingen beschäftigen, sondern uns tatsächlich auf Gott konzentrieren. Und das ist die Herausforderung, die wir haben. Also unsere Gefahr besteht darin, dass wir, denke ich mal, eine Gefahr besteht darin, dass wir abschweifen, uns dem Trend der Zeit irgendwie auch anschließen und ständig mit irgendetwas beschäftigt sind, sei es eine Fingerbeschäftigung oder eine Wischbeschäftigung oder irgendeine andere Beschäftigung, die wir geistig ausführen, indem wir an Montag denken, ob das Ersatzteil denn jetzt schon da ist oder ob das dann klappt mit der Reparatur. Also es gibt unheimlich viele Dinge, die uns gedanklich fesseln können. Aber umso schöner ist es, wenn wir wirklich mal nachsinnen und uns auf Gott konzentrieren. Ich weiß nicht, ob uns diese Eigenschaft ganz abhanden gekommen ist, also dass wir es nicht mehr aushalten. Trotzdem ist es, glaube ich, eine ganz gute Erfahrung, wenn wir das auch mal üben und tun und uns wirklich da auch auf Gott konzentrieren. Insgesamt gab uns ja Gott diese Gebote nicht nur da an dem Horeb, dann an dem erste Mal so mündlich, sondern er hat uns ja die dreimal gegeben. Das erinnert mich daran, wie oft mussten wir unsere Kinder dreimal ermahnen und dann war es immer noch nicht getan. Also Gott war ja auch darin ziemlich langmütig, obwohl er ja einmal, nachdem Mose die Tafeln ja zerbrochen hatte, die Gott da beschrieben hatte und ihm mitgab für das Volk, und dann sah er, dass das Volk ein goldenes Kalb gemacht hatte, weil er 40 Tage ja nicht erschienen war. Diese Tafeln, die dann zerbrochen wurden, wurden aber wieder durch Mose dann neu gehauen. Er hat diese Tafeln dann wieder zu Gott hochgebracht auf den Berg. Und 2. Mose 34, Vers 28 lesen wir dann, dass er diese Tafeln wieder beschrieb, wobei mir nicht so ganz klar ist, ob das nun Gott wieder beschrieben hat oder ob der Mose diese Tafeln beschrieben hat. Und er war da selbst bei dem Herrn 40 Tage, steht da in Vers 28, und 40 Nächte, er aß kein Brot, trank kein Wasser, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Das war das dritte Mal. Und mit diesem Er weiß ich nicht genau, ob Gott oder Mose gemeint ist, aber das ist vielleicht auch nebensächlich. Jedenfalls soll uns das ganze vierte Gebot daran erinnern, dass wir uns a. körperlich erholen und b. oder a. uns von Gott, den Geist, die Seele erneuern lassen, erholen lassen, uns mit, durch Beschäftigung mit ihm, mit seinem Wort, aber auch in Gedanken halt mit ihm, und uns natürlich auch die Ruhe des Körpers gönnen, damit wir ausgeruht und frisch morgen in den Montag gehen können.